freue mich sehr, hier zu sein, an diesem wirklich tollen Ort für Gedichte. Sollte jemand von Ihnen den Ankündigungstext dieser Rede gelesen haben, vergessen Sie ihn bitte wieder. Das ist so mit Ankündigungstexten. Bei einem Ankündigungstext tut man ja so, als denke man. Und wenn man dann wirklich beginnt zu denken, schreiben zu denken, nimmt das Denken ganz andere Wege. Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Lied. Das namengeschmückte Lied lebt länger inmitten der anderen. Es ist kenntlich gemacht inmitten seiner Gefährten durch eine Stirnbinde, die von Bewusstlosigkeit heilt, von allzu starken, betäubenden Gerüchen, von Männernähe, vom Geruch, der dem Fell starker Tiere entströmt, oder einfach vom Duft des zwischen Handflächen zerriebenen Thymians. Eine Strophe aus Ossip Mandelstams »Der Hufeisenfinder«, diesem pindarischen Fragment von 1923 in der Übertragung von Paul Celan. Sie hat mich begleitet, während ich mich einlas in Aurora. Namen in Gedichten ziehen mich an. Damit meine ich weniger die Prunknamen, mit denen Prunkzitate garniert werden, nicht das Feiertagsredenpersonal. Ich meine auch nicht Widmungs- und Preisgedichte, die sich an Namen heften, nicht die Balladen- und Rollengedichte, in denen Figuren mit Namen angesprochen werden oder sich als Träger von Namen durch die Verse führen lassen. Und ich meine nicht ausschließlich Personennamen. Tiernamen, Pflanzen-, Blumennamen, Orts- und Flurnamen, Namen aus der Mineralogie. Ein Name in einem Gedicht strahlt eine Kraft aus, markiert einen merkwürdigen Punkt im Gedicht, selbst wenn ich ihn mitunter auf Anhieb gar nicht als solchen erkenne. Wo ich im Gedicht auf den Namen eines Menschen stoße, frage ich mich kaum je, wer ist das? Ich fühle mich nicht in die Pflicht genommen, nun Biografien zu lesen. Ich frage mich vielmehr, was macht er an dieser Stelle? Was macht er mit dem Gedicht? Ein Gedichtband mit Namenregister? Unvorstellbar. Ein Name führt mich zu einem anderen Namen. Ein offensichtlicher Name zu einem verborgenen. Ein Name führt mich zu einem anderen Gedicht, in dem ich wieder neue Namen entdecke. Wie wenn ich Landkarten lese. Ein sächsisches Schwarzwasser hier und dort auf einer anderen Karte im Kanton Fribourg. Ah, jetzt kommt ein Wort, das ich nicht auszusprechen weiß. Nerivue, würde ich sagen, in dem sich ein anderes Schwarzwasser verbirgt. Namen entdecken mir Verbindungen, auch geheime. Ein Name kann einen anderen überlagern, begleiten. Nyon, oberhalb von Genf gelegen, dessen deutschsprachiger Name lautet Neuss. Da bin ich aufgewachsen. Namen können entstehen beim Lesen. Der Stein, hat Ossip Mandelstam seinen ersten Gedichtband genannt, Carmen. Der Stein ist das Wort. In den Berg gehen, in die Sprache gehen. Daran denke ich, wenn ich nach Chemnitz fahre, nach Steinbach, oder nach Chemnitz mit K, oder nach Kamenz, kleiner Ort am Stein, der auf Sorbisch, ein slawischer Name in einen slawischen Namen übersetzt, Kamjens heißt. Namen bringen andere Sprachen ins Gedicht, sind Punkte, an denen die Sprache wechseln kann. Aurora, ein Name. Michel Leiris spricht in einem Brief zu seinem Aurora-Roman davon, dieser Name einer Göttin sei auch ein Vorname, der sowohl Englisch wie Italienisch sein kann, ja sogar Russisch, Spanisch, Deutsch. Und so passe er zu einem Geschöpf, dessen einzige eindeutige Eigenschaft die einer Fremden sei. Aurora, Koseform, Aura. Es zieht mich zu Stellen in Gedichten, wo ein Name jäh erscheint, oft zu unserem Erschrecken. Ein Name, der uns einmal aufgerufen, weiter begleitet, noch nachdem er verklungen ist. Im Gedicht selbst mag er längst vergessen sein. Wir werden ihn bis zum Ende nicht aus der Erinnerung verlieren. Bei Rainer Maria Rilke zieht es mich zu einer Stelle in den Duineser Elegien, diesem Zyklus, der mich so wenig staunen lässt, weil in ihm so viel gestaunt wird. Es zieht mich zu einem Namen am Beginn der 5. Elegie. Aufrecht, da und gezeigt, des Dastehens großer Anfangsbuchstab, schon auch die stärksten Männer rollt sie wieder zum Scherz, der immer kommende Griff, wie August der Starke bei Tisch einen zinnenen Teller. Der Polnische, der Sachsenkönig mitten in einem Artistengedicht, und sein Name übt offenbar einen solch gewaltigen Druck auf den Vers aus, dass der Satzfluss, die grammatikalische Fügung unter seinem Gewicht zu zerbrechen droht. Vielleicht wird hier, wo der Vers unter des Dastehens großem Anfangsbuchstab und August dem Starken ächzt, am Ende die Schwierigkeit angerührt, die es bedeutet, Rilkes Gedichte zu lesen. Sie scheinen durchweg in Großbuchstaben geschrieben, und der Leser bringt kaum genug Kraft und Ausdauer auf, für Momente darüber hinwegzusehen, wie jemand sich in diesen Gedichten unablässig selber imponiert. Dagegen Friedrich Hölderlin, bei dem jeder Name zu einem starken Namen wird, gleich ob es sich um einen Freund des Dichters oder um eine historische Gestalt, um einen Helden handelt. Leicht finden die Namen ihren Weg in sein Gedicht und stehen doch mit einer Bestimmtheit da, dass sie getrost auch Verse zu einem Ende führen können. Manche Entwürfe Hölderlins erwecken den Eindruck, die Arbeit an ihnen habe ihren Reiz in dem Moment verloren, als alle notwendigen Namen notiert waren. Ja, als sei Hölderlin mit »Im Walde« oder »Ihr sicher gebauten Alpen« auf dem Weg zum reinen Namenslistengedicht gewesen. Bei ihm zieht es mich zu »Und Tills Tal das«. Da nämlich ist Ulrich gegangen. Friedrich mit der gebissenen Wange, Eisenach. Und es zieht mich, wie uns alle, zu. Wo aber sind die Freunde? Bellarmin mit dem Gefährten. Bei Stefan George lässt mich einen Eingangsvers staunen, dessen Wirkung nie nachlässt und der mich bislang davon abgehalten hat, das Gedicht zu Ende zu lesen. Du allein van Beuten. Anfangs las ich eine Zensur mit. Du allein, van Beuten. Ich hielt den holländischen Namen für ein fremdsprachiges Moment. Du allein von draußen oder du allein von draußen. Und diese Färbung einer Selbstanrede, die eben auch in der Sprache ein draußen vorführt, höre ich bis heute mit, obwohl ich weiß, dass hier ein Niederländer namens van Beuten angesprochen wird. Von draußen. Van Beuten hat Stefan George einen Namen, Van Beuten, ins Gedicht treten lassen. Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Lied.